Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir hier in Freiheit zusammenkommen dürfen und dass du uns einlädst, Gemeinschaft, Begegnung mit dir, dem lebendigen und wahrhaftigen Gott, zu haben. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, dass du sie berührst, dass wir aufnahmefähig sind für das, was du uns ganz persönlich auch mit auf den Weg geben möchtest. Und ich bitte dich, Vater, dass du Rainer segnest, dass du ihm jetzt einfach so die richtigen Worte gibst, dass du ihn erfüllst, Heiliger Geist, und dass er einfach so in deinem Sinne dein Wort an uns weitergeben kann. Danke, Herr, dass du unter uns bist und dass wir auf dein Wirken in unserer Mitte vertrauen dürfen. Amen.
Ja, wir befinden uns ja gerade in einer Predigtreihe über die Herrlichkeit Gottes. Und deswegen habe ich gedacht, steht hier dieses schöne Zelt, was ihr wahrscheinlich in den letzten Wochen auch schon bewundert habt. Und nun hat man das extra weggenommen, weil man dachte, naja, der Rainer, der predigt vielleicht über was ganz anderes. Naja, so halb, der Predigtext heute passt ganz gut dazu. Und ich habe schon ein bisschen mich bezogen auf dieses Zelt. Ich mache das mal. Ihr müsst euch das vorstellen. Ne? Ihr seht dieses tolle Campingzelt hier. Und dann fragt man sich ja eigentlich, was hat das denn bitteschön mit der Herrlichkeit Gottes zu tun? So herrlich sah das ja gar nicht aus, fand ich zumindest. Ein bisschen komisch, aber es hat natürlich irgendwie eine Bedeutung. Dazu später mehr. Heute jedenfalls werden wir einmal einen Blick in den Himmel werfen, dem Ort, an dem Gott tatsächlich mit seiner ganzen Herrlichkeit wohnt. Und der Predigtext steht, ihr habt es schon gehört, im Buch der Offenbarung, im ersten Kapitel. Und das sind die, ich lese ab Vers 9 bis zum Ende. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu willen in Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte, und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter. An dieser Stelle mal eine kleine Pause, weil ich hier ein bisschen was mitgebracht habe, ein bisschen was. Sieben goldene Leuchter. Das ist natürlich kein goldener Leuchter, aber ein goldfarbener Messingleuchter, die Menorah. Solche Leuchter, natürlich wahrscheinlich größer und schöner, so solche Leuchter hat Johannes dort dann gesehen. Ich lasse den hier mal stehen. Also, ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte. Und wer mit mir redete, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Du wirst nun vieles gezeigt bekommen. Einiges davon betrifft die Gegenwart, anderes wird erst später geschehen. Schreibe alles auf. Ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den sieben Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selber. Amen. Soweit Gottes Wort. Ich habe übrigens aus der neuen Genfer Übersetzung gelesen. Wen es interessiert, hätte ich vorher sagen sollen. Ja, dieser Text beginnt eigentlich ganz schlicht, wird hier überschrieben, Johannes erhält seinen Auftrag und er stellt sich einmal vor, ich, Johannes, euer Bruder. Ganz schlichte Selbstbezeichnung. Johannes war ja nicht irgendwer. Er gehörte zu den 12 Jüngern Jesu. Er war der Jünger, von dem wir in seinem Evangelium, Johannes-Evangelium, das dieser Johannes geschrieben hat. Neben der Offenbarung hat er noch 3 Johannesbriefe geschrieben, die alle im Neuen Testament überliefert sind. Dass dieser Jünger war der, von dem es heißt im Johannes-Evangelium, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Etwas merkwürdige Formulierung. Hat er die anderen denn nicht lieb gehabt? Natürlich. Aber wir dürfen aus dieser Formulierung entnehmen, dass Johannes eine besonders enge Beziehung zu Jesus hatte. Und Johannes war später dann, wie alle anderen 12 auch, der Verräter Judas ist ersetzt worden durch Matthias. Und diese 12 waren dann Apostel. Sie haben Gemeinden gegründet, sie sind umhergereist. Und Johannes hat eben diese wunderbare Offenbarung bekommen. Und Johannes hätte sich auch ganz anders bezeichnen können. Ich, Johannes, Apostel Jesu Christi, wie Paulus das ja gern gesagt hat. Oder ein Prophet, ein von Gott begnadeter, gesandter Prophet. Nein, in aller Bescheidenheit, sagt er, in aller Demut, ich, Johannes, euer Bruder. Allerdings passt das natürlich auch genau in das rein, was Jesus gesagt hat. Wäre ja auch schlecht, wenn ein Jünger sich über seinen Herrn stellen würde. Jesus selbst hat auch von seinen Jüngern als seinen Brüdern gesprochen. Als seine echten Brüder, seine leiblichen Brüder und seine Mutter kamen und ihn sprechen wollten, ganz wichtig, sagt er, Moment mal, meine wirklichen Brüder und Schwestern, meine Mutter sind die, meine Jünger, die hier versammelt sind, die mir nachfolgen, die an mich glauben. Jesus spricht von seinen Jüngern, nicht von seinen Knechten, nicht von seinen Mitarbeitern. Nein, das sind seine Brüder. Ich finde das sympathisch. Und ich denke, uns allen tut Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit gut, dass wir einfach uns verstehen als eine Familie, die wir zusammengestellt sind. Der eine hat diese Gabe, der andere die, aber wir gehören zusammen. Und Belehrungen anderer, der erhobene Zeigefinger, das ist nicht das, was uns weiterbringt. Das schafft eher Distanz, Missmut, sondern einfach offen und ehrlich miteinander umzugehen. Und auch in einer Familie gibt es den älteren Bruder, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat. Da gibt es die kleine Schwester, die noch ganz, ganz frisch auf die Welt gekommen ist. Sowas gibt es alles. Natürlich sind wir unterschiedlich, aber wir sind eine Familie. In dieser Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, oder eben, ja, Johannes hat sie empfangen und er hat ja gesagt, Gott hat ihm ja gesagt, schreib das auf. Und das hat er gemacht, sonst hätten wir das ja gar nicht vorliegen. Das war ungefähr das Ende des ersten Jahrhunderts. Also vielleicht 80, 90 nach Christus. Und das Christentum hat dort schon eine enorme Bedeutung, eine enorme Entwicklung durchgemacht. Angefangen mit 12 Jüngern, 70 Jüngern, dann waren natürlich noch mehr, die nachgefolgt sind. Aber es waren ja nicht wirklich viele. Es waren vielleicht ein paar hundert in ganz Israel, die Jesus nachgefolgt sind. Und aus dieser Nachfolge wird eine bedeutende Religion, sage ich mal. Bis heute ist ja das Christentum die zahlenreich größte Religion auf der ganzen Erde. Das ist ja unglaublich. Auch wenn wir wissen, dass nicht alle, die namentlich Christen sind, wirklich an Jesus Christus glauben. Und zu der Zeit nahm das alles seinen Anfang. Befördert natürlich auch gerade durch Paulus, den begnadeten Apostel, wurden Gemeinden gegründet in Israel, in Samarien, im ganzen Römischen Reich, vor allen Dingen am Mittelmeer, Kleinasien, dort entstanden ganz viele Gemeinden und dass die Christen die Zahl der Christen wuchs, sodass sie auch zur Bedrohung wurde für das Römische Reich. Oder das Römische Reich empfand das als Bedrohung. Das waren Menschen, die hielten zusammen, die hörten mehr auf ihren Gott als auf den Kaiser. Und was dort ja üblich war im Römischen Reich, es war ja kein Monotheismus, man hatte also nicht den einen Gott, sondern, das wisst ihr vielleicht auch noch, die Griechische aus der Schule oder wo immer, die griechisch-römischen Götter, da gab es eine Vielzahl, unendlich, weil es Hunderte sind. Also ich finde das eher befremdlich, dass man für jede Kleinigkeit einen besonderen Gott hat, aber es gab ganz viele Götter und auch der römische Kaiser selbst beanspruchte einen göttlichen Status. Das heißt, es war kein Problem, wenn die Christen an Jesus Christus glaubten, ihn anbeteten. Damit hatte das Reich kein Problem. Aber sie erwarteten, dass der Kaiser auch angebetet wird. Also man konnte auch die anderen Götter, Zeus und Merkur und wie sie alle hießen, konnte man anbeten. Aber auch, man musste auch dem Kaiser göttliche Ehre erweisen. Das taten die Christen natürlich nicht. Und so kam es dann dazu, dass diese ganze Lehre als bedrohlich angesehen wurde und dass viele Christen verfolgt wurden, gestorben sind. Alle Apostel starben den Märtyrertod. Bis auf Johannes eben. Johannes wurde in Anführungszeichen nur verbannt, also auf diese kleine Felseninsel Patmos, und musste dort allerdings auch in den Bergwerken arbeiten. Das war also nicht so, wie meine Frau da irgendwie sagte, na, der ist auf so einer Insel, das ist so ein bisschen, denken wir vielleicht an Urlaub da im, vor der türkischen Küste. Nein, nein, das war sehr harte Arbeit, aber immerhin. Er blieb am Leben und ist später sogar freigelassen worden und ist dann ungefähr im Alter von 100 Jahren gestorben. Was hatten diese Menschen gemacht? Sie hatten keine Verbrechen begangen. Sie haben auch nicht zum Aufruhr angestachelt. Nein, sie haben lediglich Gottes Wort und die Wahrheit verkündet. Das, was ihnen wichtig geworden ist, was ihr Leben verändert hat, das wollten sie anderen Menschen sagen. Sagen, Jesus Christus ist der Sohn des einzig wahren Gottes. Und dafür werden sie umgebracht. Man könnte denken, unvorstellbar in unserer Zeit, wo wir doch Menschenrechte haben und dies und das. Nein, leider ist das auch in unserer Zeit keineswegs unvorstellbar. Zwar haben wir hier in Deutschland, Gott sei Dank, ein System, in dem wir wirklich frei unseren Glauben leben dürfen. Aber wir wissen ja, dass auf der ganzen Welt ganz viele Christen verfolgt werden. Man spricht ungefähr von 200 Millionen Menschen, verfolgten Christen. Es werden auch andere Religionsgruppen verfolgt, aber die Christen mit großem Abstand, mit allem ganz großem Abstand, sind die Christen diejenigen, die am meisten verfolgt werden. Warum eigentlich? Christen werden zum Teil als gefährlich für die Regierung, für die Staaten angesehen. Und wir, gerade Delia ist ja so, vertritt ja auch häufig so ein bisschen die Organisation Open Doors hier in unseren Gottesdiensten einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr haben wir ja so einen Gottesdienst. Und diese Open Doors, so eine evangelikale Organisation, die teilweise kritisch betrachtet wird von den säkularen Medien, aber doch immer stärker jetzt auch Beachtung findet, weil man sagt, die machen wirklich gute Arbeit. Ob das alles immer hundertprozentig so ist, die Geschichten, die sie erzählen, sagen die säkularen Medien, das wissen sie nicht. Aber insgesamt, was sie sagen und die ganzen Erhebungen, die sie machen, die sind sehr relevant. Und da liest man auch in anderen Zeitung zum Beispiel darüber. Und in diesem Weltverfolgungsindex sind fast alles muslimische Staaten, islamische Staaten, wie man sich vorstellen kann. Bis auf eine ganz große Ausnahme, das ist leider der unrühmliche Platz 1, das ist Nordkorea. Es ist ja ohnehin ein ganz schreckliches Land, sage ich mal, der Herrscher, der uns mit Atomraketen bedroht. Und in diesem Staat werden Christen systematisch vom Staat verfolgt. Sie werden auch als feindseliges Element in der Gesellschaft angesehen. Nun habe ich mich manchmal gefragt, wo kommen die eigentlich her, die ganzen Christen dort? Es gab ja bis zum Koreakrieg, 1950 war Korea ja auch ein Land, Nord- und Südkorea sowie Deutschland, Bundesrepublik und DDR. Und in der Zeit war es natürlich möglich, dass man zum christlichen Glauben kam. Und es gab dort viele Christengemeinschaften. Und die Menschen, die jetzt in Nordkorea leben und Christen sind, sind zum Teil Nachkommen dieser Christen. Das hat sich also über Generationen weiter fortgetragen. Auch das ja nicht selbstverständlich, ne, dass die Kinder das weiter glauben, was ihre Eltern geglaubt haben. Das finde ich schon mal toll. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist, das ist ja manchmal so, dass Gott eben auch durch Nöte wirken kann. In den 90er Jahren gab es eine große Hungersnot in Nordkorea und da sind ganz viele nach China geflüchtet, aus ja, einfach aus materiellen Gründen, weil sie sonst nicht hätten überleben können. Und in China haben sie häufig Hilfe von Kirchen gefunden und haben dann sich mit dem Glauben auseinandergesetzt und sind dann gläubig geworden, sind dann irgendwann wieder zurückgegangen nach Nordkorea. Und da hätte man sagen können, in dieser feindlichen Umgebung, naja, dann lass sie das mal lieber sein mit dem Glauben. Nein, sie haben dran festgehalten. Also so ein bisschen ähnlich oder erinnert mich das an, was wir in diesem Buch Johannes, Apostelgeschichte lesen, die Verfolgung. Die sagen, wie Johannes sagt, nein, ich muss das weiter verkündigen. Das ist mir so wichtig, dass ich das einfach nicht davon lassen kann. Menschen, die in Nordkorea entdeckt werden, dass sie Christen sind, kommen in Arbeitslager, ähnlich wie Johannes, oder werden sogar auf der Stelle getötet. Es gibt richtig Razzien, Exekutionen dort. Es ist für Christen praktisch nicht möglich, sich mit anderen Christen zum Gottesdienst zu versammeln, so wie wir hier. Es ist vollkommen undenkbar, dass wir sofort, wäre das alles hier gesprengt worden. Es ist auch äußerst gefährlich, überhaupt die Bibel zu lesen. Wehe, man wird entdeckt dabei. Oder seinen christlichen Glauben auf welche Art auch immer zu zeigen. Also irgendwelche kleinen Aufkleber, einen Fisch am Auto. Das, wenn man ein Auto hat, wäre schon mal sehr unklug in der Situation. Christliches Material, also biblische Schriften, wird aufgeteilt. Also weil es viel zu gefährlich ist, eine ganze Bibel zu besitzen. Da reißt man sich einzelne Seiten raus, lernt sie auswendig, damit man es behält und zerstört es dann, schmeißt es weg, weil es viel zu gefährlich ist, dass es gefunden wird. Kinder werden absolut indoktriniert dort. Das fand ich auch sehr erschreckend. Kindern wird der Name Kim Il-sung beigebracht, bevor sie die Namen ihrer Eltern lernen. Also das ist so eine Indoktrination, kann man sich gar nicht vorstellen. Und deswegen sind auch Kinder, die Eltern können ihren eigenen Kindern nicht erzählen, dass sie an Jesus Christus glauben, weil die Kinder so indoktriniert sind, dass sie das in vielen Fällen melden würden, gemeldet haben an die staatlichen Stellen und dann die Familien auseinandergerissen werden. Es gibt dann auch Sippenhaft, dass nicht nur der Betreffende, der gelesen hat, sondern die ganze Familie, alle kommen gleich in Arbeitslager. Christliche Hochzeiten, Beerdigungen oder das Abendmahl öffentlich zu feiern, christliche Taufen, alles vollkommen unmöglich. In Nordkorea können schlichtweg keine Kirchen bestehen. Was man dort findet, sind Untergrundversammlungen unter höchster Geheimhaltung. Es gibt allerdings, werden jetzt die kritischen Leute sagen, ja wieso in Pyongyang, in der Hauptstadt, da gibt es doch 4 Kirchen, ja, das stimmt. Es gibt 4 Kirchen dort, aber das sind Showkirchen. Das sind Kirchen, die werden einfach nur den Touristen, den ausländischen Staatsgästen vorgeführt. Seht mal, wir haben hier Kirchen, aber dort kann kein christliches Leben stattfinden, weil das Regime das einfach nicht dulden würde. Also das zum Thema, gibt es das heute noch? Ist das undenkbar? Ja, es ist leider natürlich nicht überall so schlimm wie in Nordkorea. Das ist ja auch das schlimmste Land. Aber trotzdem werden Christen um ihres Glaubens wegen verfolgt. Und da kann man sich ja fragen, warum ist das eigentlich? Wie wichtig ist das denen eigentlich? Und die Frage, die sich dann ja auch gleich an uns stellt, wie wichtig ist uns denn das Evangelium? Gott sei Dank können wir uns hier versammeln, können wir über unseren Glauben erzählen, können uns treffen, Gottesdienst, Hauskreis. Aber was, wenn das alles verboten wäre? Würden wir das da machen? Wäre uns das so wichtig? Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, das ist ja der Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Die Juden haben den Sabbat gefeiert und am Sonntag ist Jesus auferstanden, Ostersonntag. Und der wurde gefeiert, in der frühen Christenheit schon. Und an diesem Tag wurde ich vom Geist Gottes ergriffen, so schreibt es Johannes. Und ich kann mir das gut vorstellen, während sich die Gemeinde auf dem Festland in Kleinasien in den Gemeinden zum Gottesdienst versammelt, natürlich auch für Johannes betet, bekommt Johannes auf dieser kleinen Felseninsel in seiner Einsamkeit eine wunderbare Offenbarung vom Herrn geschenkt. So kann es wirklich sein. Aber es ist mit diesen Übersetzungen, das ist ja in Griechisch geschrieben worden, hat Johannes hier auf Griechisch geschrieben, ist es manchmal nicht so ganz leicht, ob das wirklich, und auch deswegen sage ich, die Genfer sagt, wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn. Da sagt man, ja, ist doch ganz klar, steht doch in der Bibel drin. Aber eigentlich steht dort wortwörtlich nur, Elberfelder ist ja mal sehr, sehr urtextgenau, ich war an des Herrn Tag im Geist. Was klingt ein bisschen anders. Das schließt das nicht aus, dass man interpretiert hier bei der Übersetzung gleich. Es könnte aber auch einfach bedeuten, dass Johannes im Geist den großen Tag des Herrn gesehen hat, von dem im Alten Testament auch immer berichtet wurde. Also der große, schreckliche Tag des Herrn, dass das Ganze, der Gerichtstag, dass Johannes das im Geist sieht. Das kann es auch heißen. Das kann auch beides heißen. Das ist, eine schließt das andere nicht aus, aber es ist bei den Übersetzungen manchmal nicht immer so eindeutig, weil man auch immer nie, weil die Sprache lebendig ist und man muss immer die Frage, was hat das denn zu der Zeit, was hat das Wort in der Zeit bedeutet? Was hieß dort Tag des Herrn? War das schon der Sonntag oder war es das noch nicht? Hat man es erst später so genannt. Das ist nicht vollkommen erschlossen. Also ich habe auch mehrere Übersetzungen gelesen, die einen sagen so, die anderen so, ja. Können wir uns aussuchen. Ist ja nicht entscheidend. Ne? Aber ich möchte trotzdem einfach mal so darauf hinweisen, dass es manchmal, warum man sich fragt, wieso steht das mal so und mal so. Das ist, man kann das nicht immer so ganz genau sagen. Tatsache ist jedenfalls, dass Johannes eine innige Gemeinschaft mit Gott pflegte. Wir müssen dem Heiligen Geist eine Landebahn bauen, damit er uns so intensiv erfüllen kann, wie Johannes das erlebte. Klingt vielleicht auch ein bisschen komisch. Wieso muss ich dem Heiligen Geist eine Landebahn bauen? Er kann doch einfach so reinkommen und mich mitnehmen. Ja, theoretisch könnte er das, aber das macht er nicht. Das ist das Wesen des Heiligen Geistes, das erwartet, dass wir ihn einladen, dass wir sagen, ja, Heiliger Geist, komm und ich möchte etwas hören von dir. Er wird sich nicht in unser Leben hineindrängen, zumindest in aller Regel nicht, und uns da praktisch sich gewaltsam Raum machen. Es gibt ja auch dieses eine schöne Lied, was man hier singt, bahnt einen Weg unserem Gott. Ne, das ist unsere Aufgabe, dass wir auch Hindernisse beiseite räumen, damit Gott zu uns sprechen kann. Im Vorbeigehen, also quasi Spirit to go, werden wir kaum größere Offenbarung des Geistes erleben. Also Johannes bekommt da jetzt oder ist da jetzt im Geist, wird vom Geist ergriffen und hört hinter sich eine Stimme. Das ist ja erstmal bezeichnend. Wir wissen ja, dass es Gott selber ist, der ihn dort anspricht. Und das zeigt auch so das Wesen Gottes. Gott ist Kommunikation, Gott ist das Wort. Am Anfang war das Wort. Das ist einfach der Beginn. Das ist Gottes und Gott war das Wort. Oder im Alten Testament, Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Also das ist das Wesen Gottes. Gott möchte sprechen, Gott möchte sich verständlich machen. Er möchte in Kontakt treten zu seinen Kindern, die er ja deswegen gemacht hat. Das war der eigentliche Grund, warum Gott uns gemacht hat, dass er Gemeinschaft mit uns und wir mit ihm haben können. Gott möchte reden. Und das tut er hier. Hörte ich hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang. Bei Posaune denke ich, oder habe ich früher immer an diese Blechblasinstrumente gedacht, so eine Posaune ist ja ganz schön gewaltig. Das heißt es aber nicht, sondern das ist von Luther kommt das noch so her, das ist im Grunde diese Widderhörner, dieses Schofar, was man in Israel hatte, was auf dem man dann eben so geblasen hat, was genutzt wurde, wenn zum Krieg geblasen wurde, zum Schlacht, auf Festen. Also immer wenn was Wichtiges war, dann wurde das Schofar, das Widderhorn, geblasen. Es war oder ist aber schon ein durchdringender Ton und für Johannes ist klar, jetzt kommt was Wichtiges. Und es ist so wichtig, weil Gott einfach Interesse am Wort hat. Und Gott sagt, Johannes, schreib das alles auf, was ich dir sage. Das heißt, Gott hat einmal Interesse am Wort, aber Gott hat speziell auch Interesse am geschriebenen Wort. Das ist ja eigentlich erstaunlich. Also es geht also, dass Gott, der man sagt, der hat das ja eigentlich gar nicht nötig, aber Gott möchte, dass das Wort festgeschrieben ist. Das, was er sagt, soll festgehalten werden. Weil das wissen wir alle, was man so mündlich sagt und hört. Das kann schon nach einer Woche so sein. Man sagt, hat er das jetzt so gesagt oder hat er das wirklich gesagt? Nee, der hat das doch so gesagt und ich habe das so, aber ich habe das so verstanden. Deswegen gibt es nicht ohne Grund, gibt es deswegen ja Verträge, gibt es Protokolle von wichtigen Sitzungen. Also das muss festgehalten werden. Das war bei Gott auch schon, das war für Gott schon immer wichtig, schon im Judentum. Das nennt man ja auch eine Schriftreligion, die Tora, wie wichtig die für die Juden ist. Und die Juden hatten schon immer extreme Ehrfurcht vor dem geschriebenen Text des Alten Testamentes. Diese Ehrfurcht war so groß, dass es auch spezielle Kontrollmethoden gab, um sicherzustellen, dass da nichts verfälscht wird. Man schrieb ja damals auf Buchrollen, nicht keine gebundenen Bücher, man hatte diese Schriftrollen. Und dann wurde meinetwegen festgestellt, welcher Buchstabe genau in der Mitte dieser Buchrolle steht. Sagen wir mal ein Aleph, so heißt, glaube ich, der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet. In der Mitte dieser Schriftrolle, wie genau man die ausgemessen hat, weiß ich nicht, aber die werden die ihre Methoden gehabt haben, muss ein Aleph stehen. Da hat man die abgeschriebene Schriftrolle genommen, hat geguckt. So, steht an dieser Stelle, ist genau an dieser Stelle muss wieder dieser Buchstabe stehen. Wenn das nicht der Fall war, dann wurde die ganze Schriftrolle weggeschmissen, also damit da nichts passieren kann. Und der Abschreiber durfte von vorne beginnen. Du konntest wieder anfangen, diese mühsamen hebräischen Buchstaben, die ja höchst kompliziert sind, also noch viel komplizierter als unsere. Und das war eine mühsame Arbeit, das haben die gemacht. Oder erinnern wir uns an die Mönche in den Klöstern, die haben jahrelang nichts anderes getan, als Bibelschriften abgeschrieben. Es gab natürlich keine Computer, es gab noch nicht mal Druckerpressen zu der Zeit. Keine Kopien, nichts. Und wenn man nur ein Exemplar hat, ist das ja zu wenig. Das kann mal beschädigt werden. Oder wenn man mehrere Gemeinden hat, dann will man natürlich, dass die Schriftrolle in den und den Gemeinden überall auch vorhanden ist. Das war eine ganz mühsame und gewissenhafte Arbeit. Aber weil das so wichtig war, können wir davon ausgehen, dass die Bibel wirklich exakt überliefert ist. Man hat ja 1947 in Qumran am Toten Meer mehrere Bibelschriftrollen gefunden und war ganz, ganz erfreut darüber. Diese Schriftrollen waren zum Teil 1000 Jahre älter als die Rollen, die man bis dahin gefunden hatte. Also man hatte im Grunde zwei Abschriften, dazwischen liegen 1000 Jahre. Und nur will man gucken, wie genau stimmen die jetzt überein. Und man hat eigentlich erwartet, da werden ja über dem Laufe der Jahrhunderte, natürlich werden sich da Fehler eingeschlichen haben, der eine schreibt so, der andere schreibt so, hat man alles nicht gefunden. Man hat eine absolute oder absolut eine sehr hohe Treffgenauigkeit von 99,5% festgestellt. Das ist praktisch wortwörtlich, stimmt das alles genau überein. Über diese Methode des Abschreibens haben die das geschafft, das ist wirklich zu einem ganz überwiegenden Anteil 99,5% identisch ist. Klar, wir haben diese 0,5%, das sind auch diese Zahlen, über die sich dann Gelehrte auch manchmal streiten, was ist jetzt hier und da. Einen ganz kleinen Anteil haben wir, aber weit überwiegend ist das absolut treffsicher und zielgenau. Dazu kommt, dass neutestamentliche Manuskripte zeitlich sehr nah an die Originalschriften datiert werden können. Also das, um das nochmal klarzustellen, Originalhandschriften gibt es überhaupt nicht mehr. Weder vom Alten noch vom Neuen Testament. Das, was Johannes hier aufgeschrieben hat, das gibt es nicht mehr. Also aber auch das gilt für sämtliche Werke. Das hat nicht nur was mit biblischer Literatur zu tun. Es gibt einfach aus diesen Zeiten keine Handschriften mehr. Nirgendwo. Nur bei den christlichen Handschriften sind die ältesten Handschriften, die man hat, die sind sehr nah dran an den Originalhandschriften zeitlich gesehen. Insofern ist die Genauigkeit da auch extrem hoch. Also genauer kann man in unserer Welt, die natürlich auch fehlerbehaftet ist, was Genaueres kann es eigentlich nicht geben. Ich sage das, weil es einfach so einmal um die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes geht, auch das, was Johannes aufgeschrieben hat, und weil es Gott so wichtig ist. In diesem Abschnitt haben wir zweimal, da sagt, schreibt das auf. Nicht nur merkt ihr das gut, sondern schreibt dir das auf. Und dieses war ein Schreiben, ein Rundschreiben für 7 Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und diese 7 Gemeinden stehen stellvertretend eigentlich für alle christlichen Gemeinden. Aber dieses Schreiben, das wurde dann wurde einer Gemeinde überbracht, per Boten, dann hat die Gemeinde sich versammelt, dann wurde das öffentlich laut vorgelesen, dann hat man darüber diskutiert, dann ging das weiter. Also das war schon ein bisschen anders als bei uns. Interessant ist auch, alle diese 7 Städte haben existiert, das weiß man anhand von archäologischen Ausgrabungen, die gibt es. In einer war ich selber damals in Ephesus, auch schon lange her, aber da konnte man noch sehen, Ausgrabungen, konnte sogar noch so einen kleinen Fisch irgendwo zeigen. Aha, das war damals schon das Zeichen der Christen, dass sich dort irgendwie Christen getroffen haben, eine kleine Gemeinde dort war. Also das ist schon interessant. Und diesen 7 Gemeinden soll Johannes jetzt diese Offenbarung überbringen. Und er möchte natürlich jetzt wissen, von wem kommt eigentlich diese gewaltige Stimme? Und dann sieht er dort 7 goldene Leuchter. Und wir sehen das am Ende dieses Kapitels, dass diese Leuchter stehen für die 7 Gemeinden. Die 7 Gemeinden, an denen dieses Rundschreiben jetzt geht. Und diese Leuchter sind goldene Leuchter. Und das erinnert schon an die goldenen Leuchter, die auch im alttestamentlichen Heiligtum standen. In der Stiftshütte, auch genannt heiliges Zelt, ne, da haben wir das Zelt wieder, daher kommt das ja auch ein bisschen, soll jetzt zeigen, als Israel unterwegs war auf der Wanderung, hat Gott sozusagen, ist immer mitgegangen. Dieses Zelt war transportabel, konnte mitgenommen werden und daran soll das auch dieses Campingzelt hier so ein bisschen erinnern, auch wenn das heilige Zelt natürlich ganz anders aussah. In diesem heiligen Zelt gab es ein Heiligtum und ein Allerheiligstes und da standen auch goldene Leuchter, auch Menora genannt, der siebenarmige Leuchter. Später dann, als Israel einen Tempel hatte, erst den Tempel Salomos, dann den Tempel von Herodes, dann standen auch im Heiligtum und im Allerheiligsten diese Leuchter. Die Tatsache, dass sie aus Gold sind, zeigt so die Herrlichkeit und auch ist auch ein Hinweis auf die Göttlichkeit. Ich lese diesen Vers da nochmal. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Jemand, der aussah wie der Menschensohn. Menschensohn, das war ja die Bezeichnung, so hat Jesus sich ja selbst immer genannt. Wenn er von sich gesprochen hat, hat er meist vom Menschensohn gesprochen. Der Sohn Gottes, der zu den Menschen gekommen ist, einfach um dann Mensch zu werden. Damit wir ihn verstehen, damit wir Gott zum Greifen haben. Und dieses Bild, was dort, was Johannes sieht, diese sieben Leuchter und Jesus dazwischen, das war für die Leser sofort klar, was hier geändert wurde. Es gab damals diesen Kaiserkult. Das war unter den Kaisern üblich, dass die große Leuchter aufstellten an irgendwelchen öffentlichen Plätzen und dazwischen drin eine Statue vom Kaiser. Vor dieser Statue sollten die Leute dann anbeten, sich niederfallen und anbeten. Das ist dieses Bild, was im Grunde Johannes hat und wo im Grunde klar wird, unser Kaiser ist Jesus und unser Kaiser ist nicht Cäsar und Augustus und wie sie alle hießen. Das ist das Zeichen, was Gott, was Jesus ihnen gibt. Dieser Menschensohn, Jesus war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte. Und er trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Für uns, die wir gar nicht so vertraut sind im Judentum, ist es vollkommen klar, das war das Bild eines Hohenpriesters. So waren Hohenpriester gekleidet. Hohepriester, die Mittlerrolle zwischen Gott und Mensch hatten. Und der Hohepriester war ein Diener. Er diente den Menschen, brachte sie zu Gott. Und darüber lesen wir auch im Hebräerbrief etwas. Hebräer 4 unter der Überschrift Jesus, der große Hohepriester. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir sehen dann, dass dieser Mensch, Jesus, dass er weiße Haare hatte, weiße Haare als Zeichen der Weisheit, der Güte. Bei uns heute, ja, so wenn die Haare grau werden, dann kann man sie auch schon mal färben. Das haben wir nicht so gerne, aber das war in der Zeit natürlich vollkommen anders. Weiße Haare, Zeichen von Alter, Erfahrung, Weisheit. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Das können wir uns vorstellen, das sind Augen, die alles durchdringen, die alles sehen. Und diesem Blick konnte auch Johannes nicht lange standhalten. Dann sah er weiter, seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Also auch hier wieder Feuer, Gold, die Füße. Das muss eine sehr imposante Erscheinung gewesen sein. Eine Erscheinung, die Kraft ausgestrahlt hat, Herrlichkeit, aber auch Liebe. So war Jesus. Er ist ja aus Liebe zu uns gekommen. Und das, glaube ich, wird man dieser Figur auch angesehen haben. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Also können wir uns vorstellen, wenn man so am Meer ist und die Wellen dort auf das Ufer klatschen, das ist schon ein gewaltiges Geräusch. Aber auch hier, man könnte es auch anders übersetzen. Man könnte auch sagen, seine Stimme klang wie das Brausen eines Wasserfalls. Da denkt man an Niagara-Fälle zum Beispiel, die ja auch einen ohrenbetäubenden Lärm machen. Also auch hier haben wir wieder so eine Übersetzung, da weiß man, kann man so und so übersetzen. Aber der Sinn ist da ja auch der gleiche. Ja, in seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne. Und wir sehen aus demselben Kapitel, diese Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden. Was das bedeutet, darüber haben sich Ausleger seit Jahrhunderten schon den Kopf zerbrochen. Und da gibt es wieder, da gibt es zwei Auslegungsmöglichkeiten und man weiß nicht, welche richtig ist. Einmal gehen manche Ausleger davon aus, dass jede Gemeinde tatsächlich eine Art Schutzengel im Himmel hat. Also, dass wir als Christusgemeinde Bamberg-Nord einen Engel im Himmel haben, der unsere Belange vertritt und uns schützt. Finde ich persönlich total beruhigend und ermutigend. Würde ich gerne glauben, dass das so ist. Ist ja vielleicht auch so. So wie man davon ausgeht, dass manche Menschen oder dass alle Menschen Schutzengel haben. Ne, dass auch Länder, dass es auch Engel gibt, die für gewisse Länder, Gebiete zuständig sind. Aber das ist schon so ein bisschen spekulativ. Also, das ist die eine Möglichkeit, dass jede Gemeinde wirklich einen Engel hat, der im Himmel für uns eintritt. Und die andere Möglichkeit ist, dass das die Gemeindeleiter sind, die Engel der Gemeinde. Das sind die einzelnen Gemeindeleiter, die in Gottes Hand sind. Ganz allgemein kann man auch sagen, naja, das heißt einfach, die Gemeinden sind in Gottes Hand. Also was jetzt genau damit gemeint ist, wie gesagt, kann ich nicht sagen. Freundet euch an mit einer, man kann ja auch manchmal auch, oder wenn etwas vertretbar ist, kann man das ja auch für sich so glauben. Ne? Also das, aber da muss jeder für sich entscheiden, wie er das sieht. Jedenfalls sieht man, dass Gemeinden für Jesus total wichtig sind. Dass er erscheint unter den Gemeinden, er hält die Gemeinden in seiner Hand. Und ich denke, dass Gemeinden sind auch sehr wichtig. Wenn wir zwei kurze Begebenheiten erzählen, wir einmal meine Schwester, die früher auch ganz am Anfang hier zu unserer Gemeinde gehörte, die dann in die USA gegangen ist, dort eine Gemeinde sich gesucht hat und die gedacht und sich gewundert hat oder sich auch ein bisschen geärgert hat, wieso gibt es hier eigentlich keine gemischten Gemeinden, Schwarze und Weiße zusammen? Das wäre doch das Normalste von der Welt. Gibt es aber ganz selten. Entweder hat man weiße Gemeinden oder hat schwarze schwarze Gemeinden eben. Und das ist eigentlich schade. Das glaube ich nicht, dass das in Gottes Sinne so ist. Ich kann es verstehen, unterschiedliche kulturelle Hintergründe, aber ich glaube, Gott möchte das eigentlich anders. Dann sind sie zurückgekommen oder ist sie zurückgekommen nach Deutschland, hat hier geheiratet, ist nach Mainz gezogen, haben sich ein paar Gemeinden angeschaut und haben keine Gemeinde gefunden. Sagt, nö, ist irgendwie nichts. Ist dann jahrelang ohne Gemeinde gelebt, aber sie mit ihrem Mann zusammen, sie haben sehr intensiv Bibel gelesen, Gebete, intensiv geistliche Gemeinschaft gepflegt. Und da habe ich manchmal auch gefragt, kann das eigentlich gut gehen? Wir haben sie über Jahre immer so wieder ein bisschen begleitet, uns getroffen. Ja, aber sie haben das so gelebt. Jetzt sind sie wieder umgezogen und jetzt haben sie sich wieder auf Gemeindesuche begeben, weil sie das irgendwie nicht losließ. Irgendwie, eigentlich braucht man eine Gemeinde. Haben jetzt eine Gemeinde gefunden in dem Ort, wo sie sind und gleich im Hauskreis und sind glücklich damit. Also ich denke, für Christen ist eine Gemeinde wichtig. Jeder Christ gehört in eine Gemeinde. Was nicht ausschließt, dass es auch mal Situationen geben kann, wo es einfach schwierig wird, wo man so eine Zeit auch überbrücken kann und das einfach wichtig ist, dann auch in Kontakt mit anderen Christen zu sein. Oder jemand anders, Holger Klein, kennt ihr auch aus der Gemeinde, der hier auch hin und wieder schon mal vorne stand, der jetzt in einer anderen Gemeinde ist. Der war auch jahrelang ohne Gemeinde. Als er in die Gemeinde kam, sagte er, ja, irgendwie, er hat gemerkt, man kann als Christ, kann man auch so alleine leben, aber man kann eigentlich nichts bewegen. Man ist in der Gesellschaft nicht sichtbar. Also als wenn du was anstoßen willst, was bewegen willst, irgendwie Projekte, das ist als Einzelner kaum möglich. Du brauchst irgendwie eine Gemeinde im Hintergrund. Das war einer der Gründe dafür, dass er sich dieser Gemeinde eingeschlossen hat und jetzt hier auch in der FEG Sasel ist und dort auch schon wieder und weiter predigt. Also das zeigt doch hier Menschen erkannt, wie wichtig Gemeinde ist. Als wir die Gemeinde hier neu gegründet haben 2005, da meine ich, war es auch gerade im Eröffnungsgottesdienst, dass Leute auch das Bild hatten, dass wir hier so eine Art Leuchtturm sind, die auch in den Stadtteil abstrahlt. So, und hier in der dritten Etage. Und das ist ja auch in gewisser Weise, das hat sich ja bewahrheitet, das ist in gewisser Weise so. Nun sind wir sicherlich kein gleißendes Licht. Ich denke immer, wenn ich unsere Lichtreklame da sehe, das ist ein schwaches Licht. Oder es ist ein Licht, man kann es erkennen, aber es ist ja kein gleißendes Licht. Für mich ist das immer auch so ein bisschen Synonym, Symbol für das, wie wir hier auch sind. Wir sind im Stadtteil, wir werden wahrgenommen. Nun, nee, sicherlich nicht als die, wer weiß was für eine Aktion, aber wir haben hier unseren Platz und die Leute nehmen uns sehr bewusst wahr. Also wir sind, würde ich sagen, die Gemeinde ist die Stadt auf dem Berge. Einzelne sind kleine Lichter, sind kleine Kerzen, die irgendwo sind. Auch das ist wichtig. Aber wir wissen, dass Gott Gemeinde wichtig ist. Also aus dem Mund dieses Menschensohns, aus dem Mund Jesu, kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Also das ist schon, das war eine ganz gefährliche Waffe damals. Auch da lesen wir was im Hebräerbrief, Kapitel 4. Gottes Wort, ein unbestechlicher Richter. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft abgeben müssen. Also das klingt schon ganz schön, ja, ein Stück weit auch bedrohlich, finde ich. Also wenn wir diese Gestalt sehen, Jesus, also das ist schon, dann dieses Schwert kommt ja aus seinem Mund. Das ist ja das Wort. Das Wort hat so eine Bedeutung für Gott. Und durch das Wort schafft Gott das Universum und durch das Wort richtet Gott auch. Und wenn wir das eben gelesen haben, sagt, dieses Schwert ist so scharf, das nimmt mich vollkommen auseinander. Das weiß alle meine Wünsche, die geheimsten Wünsche und Gedanken und was ich vielleicht nie jemandem erzählt habe, das weiß Gott alles. Und wenn Gott seinen Maßstab anlegt und wir seine Heiligkeit sehen, dann ist uns vollkommen klar, da haben wir alle keine Chance vor Gott. Das könnte jetzt ja irgendwie sehr frustrierend klingen, aber Gott sagt schon im Buch Jesaja, im Alten Testament schon, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden, wie weiße Wolle werden. Also Gott nimmt das alles hinweg. Deswegen ist Jesus ja gekommen. Das war ja der Grund, warum Jesus gekommen ist, damit er unsere Sünde tragen kann. Und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Das war so die Herrlichkeit Gottes leuchtete aus Jesu Gesicht. Wir haben das, weiß nicht, letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag gehört, dass selbst Mose, als er in der Gegenwart Gottes war, auf dem Berg Sinai oder in der Stiftshütte, dass da auch sein Gesicht anfing zu strahlen. Natürlich auch nur ein Abglanz, so wie der Mond nur ein Abglanz der Sonne ist, aber trotzdem, auch sein Gesicht hat gestrahlt. Und das ist eigentlich das, was passieren sollte, was ich mir wünsche, dass wenn wir in Gottes Gegenwart sind, dass sein Glanz, seine Herrlichkeit abfärbt auf uns, dass andere Menschen das auch erkennen. Ja, das ist irgendwas ist besonders mit diesem Menschen. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Ich denke, das ist eine wichtige geistliche Erfahrung. Also dieses Niederfallen ist jetzt ja irgendwie erstmal nichts, was ich besonders toll finden würde. Aber ich glaube einfach, Gott, Jesus, auch Jesus, trotz seiner ganzen Menschenfreundlichkeit, auch als den Herrn, den König, den Richter zu sehen, das ist wichtig. Und diese Erfahrung zu wissen, also wenn ich hier auf mich selbst gestellt bin, kann ich überhaupt nichts vorweisen. Ich bin ganz auf ihn angewiesen. Und Johannes war Jesus ja sehr vertraut, der kannte diesen Jesus ja. Der Jünger, den er lieb hatte, der beim letzten Abendmahl an seiner Brust lag, also das war schon ein sehr inniges Verhältnis. Und trotzdem, Johannes fällt einfach nieder. Man kann sich fragen, musste das denn sein? Aber ich denke, einmal ist es gar nicht die Frage, ob es sein muss, sondern wenn man das sieht, man einfach so erschlagen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man einfach zu Boden fällt, dann ist das so. Und das gibt es ja auch heutzutage noch, dass einzelne Menschen, wenn sie in die Gegenwart Gottes kommen, dass sie zu Boden fallen und sich in der Regel dabei ja nicht kennt, der ist auch so, ne? Und das haben wir ja auch in unserer Gemeinde das eine oder andere Mal schon erlebt. Und dann, wer das nicht kennt, der ist auch so, was denn da jetzt passiert? Das kann einfach sein, dass Gottes Gegenwart so mächtig ist, dass man zu Boden fällt. Und das ist auch nicht, das ist auch gar nicht tragisch, sondern das ist dann einfach so das Wirken des Geistes. Oder das andere auch, wenn wir meinetwegen an Petrus bei seiner Berufung denken, ne, wo Jesus ihn beruft und er die ganze Nacht über gefischt hatte und nichts gefangen hatte und Jesus sagt, ja, fahr noch mal raus und wirf das Netz noch mal aus. Und Petrus sagt, jetzt morgens muss ich nichts mehr rauswerfen, das wird sowieso nichts. Und als sie zurückkommen, ist das ganze Netz voll mit Fischen. Und dann heißt es bei Lukas 5, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie, warf er sich vor ihm nieder und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Einfach, weil er Jesus nicht geglaubt hat. Er sagt, das kann gar nicht sein, was du da erzählst, das ist Unsinn. Aber irgendwie hatte Jesus wohl so eine Autorität, dass er gesagt hat, na gut, mach ich's mal. Und stellt hinterher fest, ja, also das ist wirklich, das ist Gott, das ist Gottes Sohn. Der, was der sagt, das kann der umsetzen. So, dass es auch so ein Zeichen ist, und sagt, Mensch, ich möchte das auch bekennen, dass ich einfach unwürdig in Jesu Augen bin. Aber dann geht es ja zum Glück auch noch weiter. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste von Anfang der Welt an und der Letzte bis zum Ende der Welt und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Johannes hat das mitbekommen. Jesus ist gekreuzigt worden, er ist begraben worden. Jesus hat ihm gesagt, kümmere dich um meine Mutter. Und da sagt Jesus, ja, ich war tot, tatsächlich. Aber ich bin auferstanden und jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Jesus ist der Herr über das Leben, das Sterben und auch das Totenreich. Da, wo die Toten sind. Jesus, er entscheidet, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Und jetzt noch einmal wollte ich auf dieses imaginäre Zelt, müsst ihr euch vorstellen, was hat das alles mit diesem Zelt zu tun? Ja, das ist ja eigentlich das Wunder, dass Jesus in seiner Herrlichkeit, so hat Jesus ja gelebt, auch bevor er auf die Erde kam, so ungefähr müssen wir das vorstellen, sitzt zur Rechten Gottes und hat alles, ist alles wunderbar bei ihm. Aber er liebt die Menschen so und merkt, die Menschen kommen nicht zu, schaffen es nicht, den Weg zu Gott zu finden. Dann sagt er, ich will selber runtergehen. Ich gehe in diese Armseligkeit, in diese Niedrigkeit. Und insofern passt das Zelt auch wieder, denn als Jesus da in einer Krippe lag, das ist ja nicht so idyllisch, wie wir das in unseren Krippenspielen uns das vorstellen vielleicht, sondern das war kalt, das war stinkig, das war rau, das war unangenehm. Da musste man Angst haben um das Leben des Kindes. Das macht Jesus alles, geht. Und er kommt ja nicht als erwachsener Mann, hätte ja auch als erwachsener Mann kommen können, hätte das alles ersparen können, die 30 Jahre dort als Kind und Jugendlicher und was weiß ich alles. Nein, das macht Jesus alles nicht. Er kommt aus Liebe zu uns, wird er Mensch, damit wir dann später einmal die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Amen.